Völlig abgefahren. Also erstens ist es ja so, dass man auch gar nicht genau wusste, was, also früher schon habe ich mir irgendwie mein Restaurant vorgestellt und immer so, wenn man irgendwo essen war und dann dachte man so, ach, das könnte es auch sein, so in die Richtung könnte es mal aussehen. Und dann ist das hier ja so entstanden über die Zeit, auch weil wir tolle Hilfe hatten. Und so hätte ich es mir niemals vorgestellt, aber es hat sich halt direkt einfach, ja, ganz richtig angefühlt.
Fünf,1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Als wir vor 3 Jahren zum ersten Mal zusammengesessen haben für die erste Folge, da habt ihr mir noch von euren Plänen erzählt, dass aus dem damaligen Pop-Up-Restaurant ein festes Ort und fester Restaurant wird. Das waren so die ersten Grundideen. Ich habe damals den Mietvertrag an der Stelle unterschrieben und wollte dann eigentlich im Herbst des gleichen Jahres eröffnen, aber habe dann erst im März 2023 eröffnet. Und 3 Monate später folgte für dich, Rebecca, direkt die Auszeichnung zur Entdeckung des Jahres. Die erste Frage, habt ihr damals so einen doppelten Druck gespürt, so A, die Eröffnung des Restaurants hinzubekommen und dann ist auch noch dieser Preis, die Aufmerksamkeit noch viel, viel höher, weil der Gourmillot dich dann ausgezeichnet hat?
Naja, das war ja zeitlich ziemlich hintereinander geschaltet. Also der Druck der Eröffnung war in den Monaten vor der Eröffnung stark zu spüren, weil wir uns einfach wahnsinnig beeilen mussten, endlich zu eröffnen und den Umbau noch im Nacken. Und ja, und dann kam die Eröffnung und das war schön, das war natürlich irgendwie auch Druck, aber es war erstmal total schön, dass es passiert ist. Und dann haben wir mit der Auszeichnung null gerechnet. Ehrlicherweise noch dort habe ich nicht damit gerechnet. Also wir sind einfach hingefahren, weil wir dachten, vielleicht neue Restaurants werden mal eingeladen oder dürfen auch mal dabei sein. Ja, und dann kam es alles ein bisschen anders als erwartet.
Ja, ich würde auch sagen, das sind waren zwei ganz unterschiedliche Dinge. Also Druck der Eröffnung, das ist so dieser Baustellendruck, den man hat. Auch ja, wir haben dann ursprünglich gedacht, wir öffnen im Herbst. Das hat sich recht schnell zerschlagen und wurde klar, als wir hier mit den Bauarbeiten angefangen haben, dass das ein größeres Projekt wird, als man das dachte. Also das jetzige Restaurant war vorher ein orientalischer Schnellimbiss und hier war dann doch einfach mehr zu tun, als man denkt, wenn man in so einem Raum steht. Und deswegen war die Eröffnung eine absolute Befreiung. Also ich erinnere mich an diesen Eröffnungsabend. Das war richtig, richtig gut. Einfach hier, also es ist ja auch, du stehst in einem Raum, den du dir ausgedacht hast und merkst, das funktioniert alles. Die Wege sind gut, die Positionen, die Lager, die Küche, der Weinkühlschrank, alles passt. Das war richtig gut. Und dann kam die Auszeichnung. Und das war auch richtig gut. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wirklich, Rebecca hat das gerade gesagt. Wir sind hingefahren und haben gesagt, das ist total nett, dass so Neueröffnungen da auch einfach mal so mit hin dürfen. So war der Gedanke. Und zurück war dann irgendwo zwischen purer Ungläubigkeit, Freudentränen und Schreien. Das war die Autofahrt zurück, weiß ich auch ganz genau. Wir mussten dann auch mal anhalten und das war wirklich auch sehr emotional.
Und dann tatsächlich auch relativ schnell. Ich meine, wir hatten das ja damals noch, dass wir diese Reservierungsslots relativ eng gehalten haben. Uns auch kurzfristig darüber Gedanken machen, wie wir denn jetzt in den nächsten Monaten öffnen und irgendwie dann dieser relativ schnell gestiegenen Nachfrage irgendwie gerecht werden konnten. Das war irgendwie schon
Ja,
ganz witzig. Also.
es war purer Zufall. Wir hatten ursprünglich ein anderes Reservierungssystem. Also ich verwalte die Buchungen und das war immer so, dass ich dachte, oh, das ist irgendwie, naja, das funktioniert, aber so richtig gut nicht. Und dann kam, ich glaube, 2 Wochen vorher haben wir das zufälligerweise gewechselt. Wenn wir das nicht getan hätten, und das war pures Glück, ich glaube, dann hätte uns diese Lawine, die mit dieser Auszeichnung kam, einfach überrollt und wir wären da drunter begraben gewesen und hätten einfach 2 Wochen später zugemacht. da ist auch immer Glück dabei gewesen. Und ja, das war Wahnsinn. Und wie Mike sagte, wir mussten überlegen, so, okay, wir haben für die Anfragen, wir haben noch gar keine Termine, wie machen wir den Rest des Jahres auf? Und dann ging das auch zack, zack, zack. Es war eine wilde Woche. Wilde 2 Wochen, vielleicht auch mehr.
Wilde paar viele Wochen.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Tickern danach so richtig im Minutentakt die Reservierungen dann rein?
Ja, ja,
also so wie im Film so.
Ja, ja, wir haben, also man hat mal nicht geguckt und dann war voll.
Ja, das wirklich. War, wir haben das ja damals auch immer über den Newsletter die Termine erstmal veröffentlicht, bevor die dann, wo man auf Social Media das postet, so machen wir es auch eigentlich nach wie vor. Aber es war wirklich so, okay, ich poste jetzt um 18 Uhr, geht die Mail raus und 10 Minuten später war das, wir haben es mal vierteljährlich gemacht, war ausgebucht. Das war schon auch schön.
Rebecca, wie war das für dich so, dass auf einmal du so mitten im Fokus standest? Weil damals ist das komplett überall bei Social Media durchgegangen, weil da ist jetzt jemand, den auch vielleicht dich doch gar nicht so viele kannten. Und auf einmal stehst du aus dem Schlicht als Person, da wirst du herausgezogen und nach oben gesetzt.
Das habe ich so nicht empfunden und auch gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, das ist schon die Antwort. Ich habe, ich nehme mich selbst nicht so wichtig. Deswegen war das mir auch nicht so wichtig, das zu verfolgen. Ich war einfach super glücklich, dass das Restaurant davon so profitiert. Und ich glaube, wir sagen nach wie vor, dass wir ausgezeichnet wurden. Und das Restaurant hat natürlich viel mehr davon als ich als Person. Ja, insofern habe ich es nicht erlebt. Und hätte das ehrlich gesagt auch nie so gesagt oder auch nicht so gedacht. Also, bist der Erste, der das so sagt.
Wie findet, also, warst du dann angespannter in der Küche? Weil du vielleicht da auch jetzt Leute reinkommen, die euch gar nicht kannten und dann.
Nee, also glücklicherweise war ich zu fast jedem Zeitpunkt meiner Kochkarriere sehr damit im Reinen, was ich gerade mache. Jetzt rückblickend weiß ich natürlich, dass wir uns auch in der Küche entwickeln und dass vielleicht auch einige Dinge von denen, die wir da irgendwie, die ich da im Menü hatte, würde ich vielleicht heute nicht mehr so ins Menü aufnehmen. Aber zu dem Zeitpunkt war das super so. Und nee, damit bin ich eigentlich immer einfach sehr im Reinen. Mit.
Wie war das für euch als Team?
Total gut. Ja, wir haben uns ehrlich gesagt alle gefreut und auch wenn Rebecca so ist, wie Rebecca ist und das, glaube ich, auch immer als Teamauszeichnung versteht, ich glaube, wir alle sehen auch unseren Beitrag, den wir in das Restaurant stecken und trotzdem kann ich als Rebeccas Partner ja auch sagen, dass er auch unglaublich stolz einfach auf sie war und diese Auszeichnung, das war, also wir, die Grundidee des Schlichtes eigentlich immer dieser Küche von Rebecca einen Raum zu geben, das hat mal irgendwann vor Jahren im Wohnzimmer angefangen und es war klar, dass da ein Weg gegangen werden muss. Und dann ist das natürlich eine unglaublich tolle Bestätigung, dass der Weg richtig und gut ist.
Genau, also schon, ja, so ganz positiver Unglaube. Also, dass man schon einfach so gedacht hat, so, okay, krass, wirklich so. Zumal das ja schon auch, ja, also für uns alle, für Rebecca am wenigsten, einfach auch eine Aufgabe ist, die wir uns da gestellt haben und an der Aufgabe auch mitgewachsen sind. Und das ist schon auch verrückt, dass man das dann, oder beziehungsweise Rebecca das ja auf so eine wunderbare Art irgendwie bestätigt und gewertschätzt wird.
Wie kommt man dann so als Team in so einem neuen Restaurant an? Also, da ist dann 26.000 Aufmerksamkeitsbaustellen auf euch niedergeprasselt.
Wir haben ja sehr viel Zeit gehabt, uns zu überlegen, wie unser Restaurant sich anfühlen soll. Wir haben eigentlich von Anbeginn, also wir sind ja wirklich, das muss man ja vielleicht auch mal sagen, so als wirklich blutige Amateure auch in dieses Schlicht gestartet. Marc und ich hatten gar keine Service-Erfahrung und haben, naja, Marc vielleicht ein bisschen... Nee, gar keine. Nee. Naja, aber über die Pop-Up-Jahre haben wir natürlich in verschiedenen Locations gearbeitet und die bringen Vorteile, Nachteile mit sich. In einer Pop-Up-Situation muss man flexibel damit umgehen. Das ist was, was wir sehr schätzen und was uns auch, glaube ich, viel gelehrt hat. Aber das hat auch immer dazu geführt, dass man natürlich ein bisschen rausfindet, was ist eigentlich gut, was ist das, was wir wollen. Und der Raum, den wir geschaffen haben, verkörpert all das. Wir haben die offene Küche, die von jeder Position, egal wo Gast oder Gäste sitzen, eingesehen werden kann. Wir haben die Theke und wir wollen auch eine Stimmung und eine Atmosphäre transportieren, die wir selber erstmal für uns definieren mussten. Und da hatten wir Zeit.
Ist das ein Vorteil, wenn man vorher so ein Pop-Up-Restaurant war, dass man sich immer neu akklimatisieren musste, immer neu zurechtfinden musste und dass es für euch auch einfacher war, dann sich in diesem Raum anzukommen und zu finden?
Ja, definitiv. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Auch einfach, weil die Häufigkeit, in der man das machen musste, eine andere ist. Das heißt, man ist auch erstmal immer nur ohne Überforderung mit viel Spaß in den jeweiligen Abend gestartet.
Und wir uns vor allen Dingen auch, also ich sag mal jetzt ganz praktisch, auch logistisch immer verbessert haben. Das war halt auch verrückt, dass man hier an einen Ort kam, der, also so banal das klingt, dann endlich mal eine richtige Restaurantküche mit der ganzen Infrastruktur war und wir das halt vorher nur in groben Teilen hatten überhaupt, aber ja trotzdem uns damit abgefunden haben oder uns darin zurechtgefunden haben und entsprechend leicht, in Anführungszeichen, war fast der Start. Also auch so dieses Zusammenwachsen als Team vorher, dass man irgendwie nicht einen großen Wechsel drin hat, sondern das immer auch gemeinsam gemacht hat, auch genau quasi über die Zeit so die Aufgaben oder die jeweiligen Rollen irgendwie definieren konnte, hat das auch wirklich erleichtert. Also es war deutlich, ja, entspannt ist vielleicht das falsche Wort, aber es war deutlich angenehmer, als man das irgendwie vielleicht erwarten würde.
Ja, sonst bedeutete jedes Pop-Up-Event für uns Autos bis unters Dach vollräumen, viel Schlepperei und jetzt war das so nach dem Abend, man putzt jetzt hier, man macht Ordnung und man stellt die Dinge an einen Ort zurück, wo sie bleiben, bis wieder Gäste und Gästinnen da sind. Das war eine Riesenerleichterung.
Wie kritisch ist so eine Anfangsphase im Restaurant, wenn man dann irgendwie den Gästen ein gutes Gefühl geben will, wenn sie nach Hause gehen und die Presse auch vorbeikommt und Google-Rezensionen sind natürlich auch ein Thema. Wie angespannt ist man am Anfang?
Corrie, ich nie.
Nee.
Ich war gar nicht angespannt und irgendwie wir haben...
Es fühlte sich sehr leicht und richtig an.
Ja.
Wir haben natürlich auch viele Gästinnen aus der Pop-Up-Situation, die uns da kannten, die dann auch ins Restaurant kamen und dann natürlich auch sich freuen, dass der Raum jetzt vielleicht auch genau die Idee, die wir auf den Tellern, im Glas, im Service so auch vermitteln wollten, das auch aufgreift und vielleicht auch nochmal verstärkt. Mhm.
Ja, und irgendwie ist es ja auch immer wie eine gute Party. Das ist irgendwie wie so ein, man hat was Tolles vor am Abend, also wir im Team. So, und dann macht man das einfach mit ganz viel Spaß. So, man hat einfach wirklich Spaß daran. Das ist sehr einfach zu transportieren.
Wie fühlte sich das am Anfang an, einen Raum zu haben, den man dann mittags oder nachmittags aufschließt und den man dann nachts wieder zuschließt und der bleibt dann erstmal auch?
Ja, völlig abgefahren. Also erstens ist es ja so, dass man auch gar nicht genau wusste, was, also früher schon habe ich mir irgendwie mein Restaurant vorgestellt und immer so, wenn man irgendwo essen war und dann dachte man so, ach, das könnte es auch sein, so in die Richtung könnte es mal aussehen. Und dann ist das hier ja so entstanden über die Zeit, auch weil wir tolle Hilfe hatten. Und so hätte ich es mir niemals vorgestellt, aber es hat sich halt direkt einfach, ja, ganz richtig angefühlt. Und dass das jetzt das Restaurant ist, wovon ich immer irgendwie, über das ich immer nachgedacht habe, ich glaube, das wurde erst so in den, ich stehe immer mal hier und da denke so, ach, das ist es jetzt.
Wie fühlt sich das jetzt an?
Gut.
Ja, es ist schon irgendwie auch zu Hause. Also ich glaube, wir fühlen uns alle hier sauwohl bei all der Arbeit und bei all dem, was man hier gemeinsam schafft, fühle ich mich hier schon am Ende sauwohl und sicher.
Ja, wo wir das gerade, also vor allem jetzt so zurückgegriffen auf die Vorbereitung auf das Gespräch, wo es darum ging, dass man auch gerne im eigenen Restaurant abends, wenn man nicht hier arbeitet, hinkommt, um ein Bierchen zu trinken oder einen Wein oder was auch immer. Was wir, also Lisa und ich, auch relativ oft machen. Also wir sind unter der Woche, auch wenn wir nicht arbeiten, an Mittwochen oder an Donnerstagen, gerne hier im Restaurant. Und das finde ich ist irgendwie so das schönste Gefühl, dass man das auch als, ja, einfach als Ort hat, den man eben nicht nur für die Arbeit nutzen darf, sondern eben auch, ja, einfach in der Freizeit gerne nutzt und gerne hier ist. So, das ist schon sehr, sehr schön.
Es war ja auch die Grundidee, dass wir immer danach gesucht haben, nach einem Ort, an dem man gerne isst und auch irgendwie Gastronomie erlebt. Das haben wir in der Form nicht so richtig gefunden hier in der Gegend und das dann sozusagen selbst gemacht. Und dass es jetzt wirklich so funktioniert, ist sehr, sehr schön.
Hat sich das Gefühl für das Schlicht verändert mit dem Restaurant, weil es halt nicht mehr so ein unverbindliches Pop-up-Konzept ist, sondern jetzt ein sehr verbindliches Restaurant mit Verpflichtungen und Rechnungen und Verantwortung?
Das ist, glaube ich, auch zweigeteilt. Also, dass es keine Verbindlichkeit hatte früher, das hat sich so für mich nie angefühlt.
Für mich auch nicht.
Es war selten, aber immer irgendwie auch notwendig. Irgendwie, es war so ganz, ganz klar, dass das besteht. Und jetzt natürlich hat es auf einer anderen Ebene eine andere Verbindlichkeit. Also klar, wir müssen jetzt plötzlich neben dem ganzen Spaß auch eine Wirtschaftlichkeit betrachten. Das ist ja selbstverständlich, aber es wäre auch der Sache nicht gerecht, wenn man das immer weiter nur irgendwie als Spielspaß und, weiß nicht, Unverbindlichkeit ansieht.
Es sind natürlich mit dem jetzt in Anführungszeichen echten Restaurant, da kommen auch Verbindlichkeiten dazu, vielleicht auch welche, an die man nicht gedacht hat. Und es fühlt sich im wahrsten Sinne des Wortes erwachsener an. Also es ist aus dieser, vielleicht auch aus einer gewissen naiven Pop-up-Situation heraus erwachsen. Aber all das gehört ja dazu und das ist auch Teil des Restaurants und eben Teil des Weges.
Ja, und auch der Vorteil, dass wir die Dinge immer relativ langsam gemacht haben oder auch Veränderungen langsam gemacht haben, haben immer auch bei solchen Situationen dafür gesorgt, dass wir uns da entsprechend wieder neu einfinden konnten und reinarbeiten konnten und das eben nicht irgendwie hoppla hopp von jetzt auf gleich irgendwie an vielen Teilen oder Baustellen erledigen mussten, sondern dass das einfach ja irgendwie zu bewältigen war.
Fühlt sich das wie so ein gesundes Wachstum, eine Weiterentwicklung an? Also weil ihr sehr viel Zeit hattet, euch durch die Pop-Ups hier drauf vorzubereiten?
Ja, ich würde auch dieses, also klar, dass die eigenen Restauranträume, das ist ein krasser Schnitt zum Pop-Up, der erstmal für uns wirklich überwältigend viele Vorteile gebracht hat. Trotzdem sehe ich diese Entwicklung, das ist kein Bruch. Das ist eigentlich, das war zu dieser Zeit der notwendige Schritt, der vielleicht auch größer war als Schritte vorher. Aber das war das, was wir tun mussten, um diesen Weg weiterzugehen und das tun wir jetzt auch. Also wir haben immer schon uns im Team zusammengesetzt, überlegt, was wir wollen, was wir sein wollen, wer wir sind und auch wo wir hinwollen und wie die nächsten Schritte aussehen. Mhm. Und eigentlich, und manchmal überlegt man sich, vielleicht geht man doch ein Stück weiter nach links oder eben ein bisschen anders, aber eigentlich ist so der Weg schon immer ein bisschen klar fürs nächste Jahr. Und wir haben immer gesagt, das Schlicht-Esslokal wächst genau in dem Tempo, in dem es wächst und wir gehen mit und begleiten das.
Ihr habt gerade alle drei einstimmig gesagt, dass sich das Pop-Up nie unverbindlich angefühlt hat. Warum hat es sich verbindlich angefühlt?
Also für mich war das immer, das war absolut gesetzt und gegeben und das waren die Wochenenden, auf die man auch im Monat irgendwie so hingearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob der Vergleich vielleicht nicht passt, aber das ist eben, du lässt dein Team ja auch nicht im Stich, du freust dich darauf und du bist dann da und denkst auch währenddessen immer daran. Also ich hatte in meinem Leben vorher verschiedene Projekte. Und wenn eine Sache gut ist, eine Band oder was auch immer man macht, dann ist das, worüber man eigentlich permanent nachdenkt und mit den Leuten darüber spricht. Und dann ist das ja wie so, wie soll ich sagen, die Show einmal im Monat. Ja, aber man will ja immer eigentlich, dass man vielleicht auch mehr hat, und das war irgendwie auch klar.
Wie haben sich Dinge verändert, die ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattet?
Ja, es hat sich natürlich auch viel verändert irgendwie in den eigenen vier Wänden.
Aber, also ich weiß nicht, ich kann das jetzt vielleicht nur auf den auf Wein und Weinkarte beziehen, dass sich von der Pop-Up-Zeit zu jetzt irgendwie mit regelmäßigeren Öffnungszeiten hier und vielleicht auch einer etwas anderen oder größeren Gäste-Gästinnen-Struktur, dass man da Veränderungen bemerkt oder dass man da vielleicht auch mal Dinge umstellen muss, aber so im Großen und Ganzen funktioniert
also,
das.
Was ich sagen würde, was sich verändert hat und womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass die gastronomische Landschaft sich so sehr verändert. Hm. Dass die Bedürfnisse der Menschen, die zu uns kommen, sich einfach stark verändert hat in den 3 Jahren, in denen wir hier sind.
Oder wie hat sich das verändert?
Ich glaube, dass das mit dieser festen Menüvorgabe, das ist, hat einfach nicht mehr so einen großen Stellenwert, kann es auch nicht haben, weil es das ist schwierig zu sagen.
Ich glaube, dass die Leute spontaner essen gehen wollen, mehr Entscheidungen wollen. Das, was wir im Pop-Up und ja auch nach wie vor Wochenends machen, ist ja eigentlich sehr strikt vorgegeben, ohne dass man konkret weiß, was passiert. Und ich glaube, die Leute freuen sich darüber, wenn sie ein bisschen mehr erwarten können, was passiert, und gleichzeitig mehr Entscheidungsfreiheit haben darüber, wie viel Geld sie ausgeben. Nicht die eine Sache ist gesetzt, sondern die Gestaltung des Abends liegt auf Gästinnenseite.
Sind das die gleichen Gäste? Also auch Gäste, die vorher zum Pop-Up kamen oder die früher auch ein Menü bestellt haben, dass Stammgäste sich auch verändert haben in ihrem Bestell- und Besuchsverhalten?
Ich glaube, Menschen, die schon früher zu uns kamen, kommen jetzt auch noch ins Menü. Aber es gibt ja kein Entweder-Oder. Also ich glaube, dass Menschen jetzt mehr die Möglichkeit haben, auch irgendwie unter der Woche auch mal easy das schlicht zu erleben, ist nur ein Vorteil für alle. Ich glaube, Menschen, die das Menü schätzen, schätzen auch den Rest, weil es eben die Atmosphäre ist auch, die man hier erlebt.
Ihr musstet vorher sehr als Team zusammenspielen und jetzt noch viel mehr. Wie entwickelt man sich da auch als Team oder auch als Freunde nochmal anders, wenn dann das Restaurant dann da ist?
Ja, ich glaube, dadurch, dass das über so einen sehr langen Zeitraum alles passiert ist, waren das auch so keine, also waren das sehr langsame Entwicklungen, auch quasi was jetzt beispielsweise die eigene Rolle im Restaurant angeht oder dass die Aufgaben, die man vielleicht im Vorfeld von so einem Abend übernimmt, das sind alles Dinge, die eben ja nicht über Nacht entstehen mussten, sondern sich einfach irgendwie in Strukturen gebildet haben. Und mit dem Vorteil, dass man gerade jetzt, wenn man so an die Eröffnung hier zurückdenkt, das alles verhältnismäßig entspannt hatte, weil eben diese Strukturen schon da waren und man das eigentlich nur auf einen jetzt räumlich anderen Ort übertragen musste, mit all den Vorteilen, die der Ort hier mit sich bringt. Also dass man eben auf viel mehr Logistik zurückgreifen konnte, auf viel mehr, ich sag mal, Lagerluxus und solche Dinge. Also das ist schon, war bei all dem Trubel, der da irgendwie herrschte, schon auch relativ entspannend tatsächlich.
Die ersten Abende waren ja, wir sind Pop-Up-Restaurant, waren wir halt in einer anderen Location und die war auch noch so, wie wir uns das wünschen. Also es war einfach rundum gut. Aber zu der Freundschaft kommt, das ist was, ohne das würde dieses Projekt nicht funktionieren. Das ist ganz tief. Wir haben uns natürlich auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise so nochmal kennengelernt, als man das vielleicht in alltäglichen Situationen hat. Man weiß aber genau um die Stärken und auch Schwächen des anderen. Und das ist was, was man in einem guten Team einfach nivelliert. Da darf dann jeder oder kann jeder glänzen, weil jeder dem anderen auch genau diesen Raum schafft.
Entstanden schon Reibungen?
also klar, es gibt auch immer mal Reibungen, aber die sind eigentlich so, dass ich sage, wir nutzen die, um weiterzukommen mit uns.
Ja, aber auch nur winzige.
Ja, also kein Streit oder so. Also kann ich mich wirklich nicht erinnern. Aber so, dass man eigentlich überlegt, obwohl, nee, ist eigentlich Quatsch.
Gar nicht. Einfach. Und also ich muss zum Beispiel sagen, dass wir in den letzten Jahren, also das merke ich, dass also gerade bei Richard und mir, dass wir einfach sehr wenig Zeit haben für Freundschaften. Und da muss man sagen, wäre jetzt das mit der Pop-up-Situation vorher nicht über so lange Zeit passiert, würde man jetzt nicht auf so eine, tiefe und auch bedingungslose Freundschaft schauen, sodass das eigentlich auch nicht so richtig schlimm ist, dass man so wenig Privatzeit hat, sich noch irgendwie in Freundschaft zu treffen. Ja, weil man da einfach eine sehr solide Basis geschafft hat und sich dann einfach extrem gut kennt.
Ihr hattet in der Pop-Up-Zeit so nicht wirklich feste klassische Strukturen als Team, sondern nur Aufgabenbereiche, aber irgendwie habt Marc und Richard, ihr habt ja eigentlich im Endeffekt nur Rebecca immer alles freigehalten und zugearbeitet. Wie ist das jetzt? Hat jeder seinen abgeschlossenen eigenen Bereich oder ist es immer noch?
Ich würde auch widersprechen wollen. Also als wir angefangen haben, glaube ich, haben Marc und ich erstmal auch mit Rebeccas Anleitung so ein bisschen
das Ganze geübt.
Geübt, ja. Also Service gemacht und dann natürlich auch durch eigenes Essen gehen und eigene Restauranterfahrungen auch Dinge zur Kenntnis genommen, die man gut oder schlecht fand und entsprechend adaptiert oder eben nicht. Grundsätzlich ist für die ganze Pop-Up-Zeit und auch die ganze Zeit in der Küche mit Rücken frei halten, vor allen Dingen auch Lisa zu erwähnen, die, glaube ich, eine sehr, sehr gute rechte Hand für Rebecca ist, weil die beiden sich dann im Service auch wortlos verstehen. Und es hat immer, und das findet auch nach wie vor weiter statt, eigentlich eine Spezialisierung von jedem Einzelnen stattgefunden. Marc hatte das eben schon mal angedeutet. Am Anfang, klar, haben Marc und ich in der Vorbereitung auch sehr viele Dinge gemeinsam gemacht. Und jetzt sind die Rollen und Aufgaben und die Strukturen eben viel ausgebildeter und spezialisierter. Jeder weiß, was er zu tun hat und macht das und man kann sich darauf verlassen.
Und ich würde sagen, dass früher auch Rollen übernommen werden mussten, die vielleicht so nicht gedacht waren. War vor allem, dass wir uns mit, ich sag mal, zu zweit in der Küche mit Lisa und mir auch einfach massiv übernommen haben, was das Menü angeht. Wir haben einfach ein Menü geschrieben, als wären wir irgendwie 5 Leute in der Küche. Und das hat uns zeitlich ganz schön in die Bredouille gebracht und so, dass wir dann alle irgendwie noch
das stimmt. Also noch wir haben früher sehr viel mehr Küchenarbeiten auch geleistet, Marc und ich.
Ja, genau.
Und aber inzwischen muss ich gar nichts mehr in der Küche helfen, weil wir auch ganz anders aufgestellt sind.
Ja, genau. Also das lag wirklich vor allem daran.
Marc und Richard, ihr seid die beiden einzigen jetzt, die keine klassische Ausbildung in der Gastronomie hatten.
Und Lisa.
Lisa auch.
Lisa auch, ja.
Und bei Marco, der ja dieses Jahr die Ausbildung begonnen hat, würde ich sogar sagen auch, weil Marco und auch seine Frau Anna auch hier Teil des Teams sind und letztes Jahr mit uns hier im Schlicht verbracht haben, eigentlich genau in so einer Quereinsteigerrolle wie wir, einfach weil sie Lust darauf und Spaß daran haben. Und bei Marco geht's eben so weit, dass er auch gesagt hat von der Rolle aus, ach, ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich euch unterstützen kann, ich spüle. Und man muss dazu sagen, Marco und Anna kommen eigentlich aus der Stammgästinnen-Rolle in die Service-Team-Rolle. Und Marco hat ja dann letztes Jahr entschieden, die Ausbildung als Koch bei Rebecca anzufangen.
Aber bei euch beiden, wie beschafft man sich so das Wissen für Serviceabläufe, für Weineinkäufe im größeren Maßstab, Pairings von Speisen? Geht das dadurch, dass man einfach woanders essen und trinken muss und dann da einfach sich Wissen holt? Oder YouTube gibt's ja auch. Ich kenne Bäcker, die daraus alles gelernt haben.
Hast du mal YouTube geschaut dafür? Ist nie.
Geht, nee.
Also Essen gehen ist schon ganz wichtig, glaube ich. Eigene Erfahrungen machen und dann Learning by Doing. Und durch das Wachsen kommen ja immer nur mehr Aufgaben so ein bisschen dazu. Aber man ist vielleicht auch nie so richtig überfordert, weil man einfach mitwachsen darf. Das war ein Riesenvorteil.
Ja, das auf jeden Fall. Und tatsächlich auch immer auch so die eigene Rolle und auch die eigene Arbeit hinterfragen. Also, dass man nicht sagt, okay, das, was ich jetzt hier mache, das ist komplett gesetzt und ich finde das so gut, sondern das schon auch immer wieder neu auch zu verändern und auch da bereit zu sein, das zu verändern, weil sonst funktioniert es halt nicht. Und also ja, essen gehen auf jeden Fall und auch eben viel abgucken, viel ja auch für gut und vielleicht auch für nicht gut befinden und das dann einfach hier in den eigenen Stil zu übertragen. Und ja, so hat das eigentlich sich ganz gut entwickeln können.
Und man muss auch sagen, die beiden sind natürlich auch total begabt. Ja, das kommt schon auch dazu. Ihr seid einfach saugut.
Ja, Marc ist einfach ein Weinlexikon und immer ganz zurückhaltend damit. Aber ja, das ist schon beeindruckend.
Als ich gestern zum Mea Culpa allerersten Mal bei euch hier war und hatte, glaube ich, jetzt war der dritte Anlauf, habe ich zum ersten Mal, hier durch die Räume hier gewandelt und spaziert und alle Ecken geguckt, weil ich das nur von Fotos kannte. Und tatsächlich wirkt der Raum größer und als auf den Fotos, weil die Höhe der Decke gar nicht so mit immer abgebildet ist an der Stelle. Aber wie riecht das, ne? Wie sind die Ecken, wie fällt das Licht? Dass die Toiletten zum Beispiel in Pink sind auf der Männertoilette und mit diesen drei Neonröhren, die dabei sind und diese Installation in einem Flur mit dem Film, der da abends läuft und der Musik. Warum sieht das schlicht so aus, wie es jetzt hier aussieht? Also wie war dieser Findungsprozess für diese vielen kleinen Details von Farben, Ecken, Kanten, Formen, Materialien?
Das ist total spannend. Das war auch ein langer Prozess. Aber am Anfang war eine Sache klar. Wir haben wir haben den Mietvertrag damals unterschrieben, als wir uns unterhalten haben. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr so genau erinnert. Aber kurz darauf, da war noch gar nicht klar, welche Räume wir eigentlich haben werden, war aber eine Sache klar, nämlich welches Bild in dem Restaurant hängen würde. Ich habe damals zufällig irgendwo auf Social Media von Clemens Bär dieses Bild Sperrmüll entdeckt und bin ganz aufgeregt zu Rebecca und habe gesagt, Rebecca, ich frage, ob wir das kaufen können. Das ist doch wunderbar für das Restaurant. Was findest du? Und Rebecca ging es gleich ganz genauso und dann haben wir, glaube ich, wann war denn das? Im Juni 22, Juni, Juli 22 sind wir nach Berlin gefahren, haben bei Clemens, der aber aus Koblenz kommt, dieses Bild gekauft und das war immer Leitmotiv für alles, was folgt. Und dann ist in so einer Baustellensituation, glaube ich, auch hier und da gesunder Pragmatismus gefragt und Dinge wurden einfach so, wie sie sind, mit viel Überlegung und hier und da vielleicht einen kleinen Kompromiss.
Aber es sind so viele kleine Details. Also ich habe ja gestern Abend dann immer wieder Ecken geguckt. Also ob beim, keine Ahnung, dritten Mal, wenn du auf Toilette gehst, bleibst du wieder vor der Installation im Flur stehen und guckst sie dir an. War das eine Listenabarbeitung oder ist es echt so? Und dann auch das Gefühl zu haben, das passt ja, muss alles zusammenpassen irgendwie, weil man sich es ja erstmal nur im Kopf überlegt.
Es ist wirklich ganz viel entstanden. Also der Flur ist ja auch erstmal vor allem abgeschlagene Wand. Und da war vorher was anderes. Und dann, ja, stand man davor und dachte, ach, lassen wir so. Und so ist das eben mit vielen Dingen passiert. Es ist viel, viel im Prozess entstanden.
Ja, und der Raum, der viel mehr Arbeit, also erstmal bevor irgendeine Farbe an der Wand oder irgendwas war, war viel mehr Arbeit als gedacht. Also das Gute ist, wir haben hier ein Stahlbeton-Haus. Das heißt, wir konnten uns dann nach einigen Monaten, deswegen dachten wir auch erst, es wird Herbst und das wurde es dann nicht, haben wir uns entschieden, alle Wände nochmal rauszunehmen und die Räume neu zu strukturieren. Wir haben die Fliesen rausgeschlagen und man denkt dann, man legt da neue drauf, aber wenn man dann noch zwei Schichten darunter findet, dann dauert das eben einfach alles länger. Und hinten in den jetzigen Bädern oder WCs, die Wand, das war im Prozess und wir kamen dann da, die Fliesen waren abgeschlagen und haben gesagt, das sieht irgendwie total gut aus. Lass uns das irgendwie recyceln. Und da haben wir mit Kalina und Peer von Zweiheit Innenarchitekten zusammengearbeitet, die da auch einfach einen großartigen Job gemacht haben. Denn ich glaube, das war nicht ganz einfach, all unsere Ideen auch so auf den Punkt umzusetzen und das alles so perfekt zusammenzubringen. Das haben die schon auch ganz großartig gemacht und begleitet.
Ich weiß noch, dass wir so 2 Monate nach dem Beginn der Planung kam Carlina irgendwann und meinte, also ich muss noch mal was fragen. Wie wichtig genau ist euch das mit dem Bild? Und so, ja, leider sehr. Und ja, ich glaube, die kamen auch ganz schön an ihre Grenzen. Aber es ist toll geworden.
Ja, also das ist wirklich insgesamt richtig gut. Aber das Bild war das immer. Und da haben die beiden auch mal, auch einmal mehr ungläubig vielleicht nachgefragt. Und dann war das aber so gesetzt.
Aber rückblickend gesehen, wenn man sich so anschaut, was für Fotos so die Gäste halt machen, ist das Bild zu 90% immer irgendwo dabei. Und auch wenn Journalisten hier hinkommen, ist das Bild auch immer irgendwie ein zentrales Abbildungsstück, wo ihr davor steht. Und auch als, glaube ich, euer japanisches Gastspiel war, habt ihr das Foto auch da. Also das Bild ist schon das Erste, auch mit das Erste, was der Gast sieht.
Natürlich auch pragmatisch, weil es viel Platz davor.
Ja. Aber auch wenn man zur Tür reinkommt, so man schaut natürlich als erstes drauf. Und so viele Perspektiven kann man hier gar nicht einnehmen ohne das Bild. Das funktioniert gar nicht.
Gab es am Anfang einen Plan, so wie das neue Schlicht, in Anführungsstrichen, so im Gefühl sein soll und für was es stehen soll? Hat man dann nochmal so das Pop-Up-Konzept so vornehmen? In der Kommunikation und in dem Gefühl für den Gast nochmal neu überdacht und guckt, was machen wir anders vielleicht?
Also wir haben natürlich drüber gesprochen, was wir sein wollen, aber das wussten wir ja eigentlich aus den Pop-Up-Zeiten schon. Man schärft sich vielleicht trotzdem nochmal ein bisschen. Ich glaube, ganz maßgeblich, abgesehen von Rebeccas Küche und guten Weinen dazu, ist einfach eine Gastlichkeit. Man soll sich hier sowas von herzlich willkommen fühlen. Das ist uns total wichtig.
Aber ehrlich gesagt, wir haben ja die ganze Zeit immer darüber gesprochen, was wir sein wollen. Also das blieb
war
so.
Quasi die logische Weiterentwicklung oder das Weitermachen am Ende so.
Genau.
Hattet ihr eine Vorstellung, wie ihr diesen Raum jeden Abend eine Atmosphäre geben wollt? Oder habt ihr das aus dem Gefühl heraus gemacht?
Ehrlich gesagt auch so. Es war genauso wie vorher auch. Mhm. Also wir hatten ganz großer Teil zum Beispiel die Playliste.
Die übrigens fantastisch ist.
Vielen Dank.
Ja, freue ich mich, wenn das jemand sagt. Das ist tatsächlich, bist du nicht der Erste, der das sagt. Und das ist schön, denn auch die Playlist wächst mit uns.
Ich habe so eine Funktion im Handy, die automatisch Songs erkennt. Und gestern habe ich dann immer drauf geguckt und wollte wissen, weil ich das Stück nicht kannte, aber großartig fand.
Mhm. Genau, also die Playliste ist es. Es ist unsere Art, irgendwie mit den Menschen zu kommunizieren, die reinkommen, eine Freude zu vermitteln. Aber wirklich, das war eben schon immer so. Und das ist dann ja weiter und weiter so passiert. Weiß nicht, man fühlt ja auch den Raum. Also auch wir als Team und können das dann vielleicht auch anders irgendwie in Verbindung vermitteln, so uns und den Raum. Aber es passiert irgendwie so.
Genau, also ich glaube schon, dass wir das vorher auch gemacht haben. Ich glaube aber, dass uns der Raum dennoch auch hilft, einfach wir zu sein. Mhm. Und das ist drumherum, das steht in keinem Widerspruch zu uns, weil das sind wir.
Das ist super authentisch, ja.
Gestern andere Gäste hier beobachtet, weil man natürlich wissen will, so, ne, wen ihnen in diesem Raum war und wie verhalten die sich über den Abend. Saßen dann 2 Gruppen, wo ich dachte, die würden niemals in so einen Laden gehen. Also so, man schaut sich halt so das äußerlich an, wie die gekleidet sind, ne? Und dachte ich, boah, ist für die wäre es, glaube ich, schon so. Oder die Musik, dann irgendwie dieses Interieur. Aber die waren total happy mit dem Abend. Also warum ist das so? Für die, die, sagen wir mal, sehr vielleicht ein bisschen konservativer in ihrem Denken angelegt sind, wie so ein Abend verlaufen muss, trotzdem ein Erlebnis. Also
aus meiner Erfahrung kann ich sagen, man kann sich da extrem verschätzen. Ich liebe, dass wir so ein heterogenes Publikum haben. Und wir haben auch Stammgäste und Gästinnen kennengelernt, als sie das erste Mal da waren, dass man sich... dass man auch denkt, ah, wie seid ihr denn auf uns gekommen? So, also das ist ja auch immer eine total spannende Frage. Und es ist total schön, dass das offenbar funktioniert, dass egal welchen Alters welchen Kleidungsstil, welchen Musikgeschmack oder so, dass man hier was Verbindendes finden kann.
Habt ihr Dinge aus der Pop-Up-Zeit mit nicht rübergenommen ins neue Restaurant?
Kistenschleppen.
Ja, logistisch.
Logistik ist so viel schwieriger in einem Pop-Up. Und was haben wir? Eigentlich haben wir sehr viel mitgenommen.
Ja, wir hatten ja auch wirklich jeden Abend im Pop-Up die Möglichkeit, irgendwas anders zu machen. Es gab deswegen einfach irgendwie, für mich ist auch der Schritt in das Restaurant gar nicht so groß, wie das jetzt vielleicht nach außen hin wirkt. Es ist einfach weitergelaufen.
Ja, ich empfinde das auch nicht als so großen Schritt, sondern eigentlich eher so, die Baustelle, wir haben es endlich geschafft. Das war ja die große Aufgabe. Und dann endlich wieder Pop-Up eigentlich.
Ja.
Aber eben.
So als logische, konsequente Fortführung des Ganzen. Also gar nicht so als großer Bruch, dass das eine war und das Neue jetzt irgendwie so als was komplett Neues beginnt, sondern einfach erstmal gedanklich so weitermachen und irgendwie auf den Strukturen aufbauen, die man hatte, aber halt eben mit Verbesserungen.
Und mal so zur Ruhe kommen. Hat nicht so geklappt. Aber ja.
Wie plant man eine Küche?
Konkret die Küche?
Mhm.
Küche?
Mhm.
Na, also, man weiß ja, was man alles so braucht. Und hier war Platz eigentlich der regulierende Faktor. Und wir haben versucht, das meiste rauszuholen. Ich glaube, so würde das...
Ich habe es mal aufgemalt dann einfach und mit dem Vorschlag, den der Küchenbauer gemacht hat und dann diese L-Sache geschaffen und es funktioniert eigentlich ganz gut.
Ja.
Wie ist das dann, wenn man so seinen eigenen Raum hat als Küche, den man selber geplant hat, sich darin zu bewegen und auch zu kochen?
Ja, super. Also es ist natürlich so, dass man es plant und sich dann auch ausdenkt, dass es funktionieren kann. Und wenn es dann wirklich funktioniert, ist das natürlich schon schön. Also es hätte ja auch schief gehen können, auch mit viel Überlegung und mit viel Kopf dahinter gehen so Sachen schief. Ganz gut ist zum Beispiel, dass wir den Kombidämpfer gewählt haben mit einer versenkbaren Tür. Das sind so Kleinigkeiten, aber das ist halt ein enormer Vorteil im Laufweg, weil uns das sonst ja eben sehr oft gestört hätte. Aber so Kleinigkeiten, da hatten wir natürlich viele Möglichkeiten irgendwie. Wir haben es schon oft anders gesehen und man sammelt sich so die Sachen zusammen, die wichtig sind.
Ab wann fühlt sich so eine Küche dann vertraut an vom Laufweg her?
Sofort war das hier. Wirklich erster Abend. Der erste Abend war so krass. Wir hatten einfach, sozusagen Freunde und Familie, aber aus Freunden wurden dann auch eben Journalisten, Journalistinnen und es war gleichzeitig ein Filmteam anwesend. Wir hatten das erste Mal offenes Feuer. 35 Leute oder
so.
Nee,
so viel waren es nicht, aber es waren gefühlt 20.
Nein,
es waren
deutlich
über 28 Gästinnen.
Nein, das stimmt nicht.
Na gut. Es war einfach voll besetzt.
Es waren über 30 Leute, definitiv.
Eigentlich schon ein bisschen verrückt, dass wir das gleich als allerersten Abend so uns gesetzt haben, statt mal mit 16 Leuten. Das sieht dann hier auch durchaus voll besetzt aus, anzufangen. Aber es war ein großer Spaß. Alle hatten halt auch richtig Bock.
Ja, das war auf jeden Fall wild.
Ich kann mich nur an die Bilder erinnern, dass der Tresen hier voll mit Leuten stand und dann eine Reihe von Menschen noch dahinter.
Das war die Eröffnungsparty, die war dann eine Woche später, glaube ich.
Boah, die war auch wild.
Und das war auch wild, ja, das war auch so schön. Die Wininger Winzer waren alle hier und an der Theke stand Tobi und Julia, die da die Flaschen rausgeorgelt haben, sodass die auch gesagt haben, hier, ihr dürft feiern. Wir machen das. Das war ein richtig guter Abend. Da denke ich richtig gerne dran.
Das war ein Fest.
Ich glaube, ihr habt 6 Monate später eröffnet, als eigentlich geplant war. Und ich glaube, wir haben uns in der Zwischenzeit einmal schon dann nochmal gesehen. Ich weiß nicht, auf der Messwein oder so, wo es war. Und dann hat es erzählt und da habt ihr auch echt noch mit den Augen gerollt, weil das Nervkostüm schon so blank lag. Wie geht man damit um, wenn dann so eine Verzögerung eintritt und alle Pläne eigentlich über den Haufen geworfen werden müssen?
Ich glaube, ehrlich gesagt, man hat gar keine Zeit, darüber nachzudenken, wie man damit umgeht. Es kommen eben wirklich im Stundentakt neue Probleme und Aufgaben auf einen zu. Und wir haben einfach irgendwie weitergemacht. Man muss ja auch fertig werden. Also es waren harte Monate.
Ja, das war wirklich, also im Nachhinein frage ich mich oft, wie wir das eigentlich gemacht haben, auch mit den anderen Berufen. Ich kann mich erinnern, dass ich teilweise hier dann, dass wir bis 3 Uhr nachts hier noch irgendwas gearbeitet haben, um das voranzubringen. Und dann, ich glaube, eine Baustelle, jeder, der ein Haus gebaut hat oder irgendwas Ähnliches gemacht hat, kennt das. Das mit den Zeiten, das ist ein Luftschloss, um das man sich besser gar nicht lange kümmert. Also wenn wir da auf der Messwein gesprochen haben und unser Nervenkostüm blank lag, wie du sagst, würde ich sagen, das empfinde ich nicht so. Aber es gab natürlich Phasen, in denen man einfach dachte, das kann nicht wahr sein. Funktioniert das noch? Und das ist auch ein Lernprozess. Wir haben super viel gelernt über die Baustelle. Dann kommt man irgendwann auch in einen Modus, wo man dann merkt, okay, so muss man das anpacken. Und einfach voll rein. Und ja, die Eröffnung, also wenn wir alle so hätten machen lassen, wie sie wollen, dann hätte die wahrscheinlich im Sommer, vielleicht wäre es immer noch nicht fertig. Man muss dann irgendwann noch sagen, so, jetzt ist er mal gut. Die Türen kommen da jetzt rein und zwar nächste Woche so und so. Und ich war immer Good Cop, Rebecca war immer Bad Cop. Das hat dann gut im Team auch funktioniert. Also ich habe immer versucht, eher die Leute bei Laune zu halten und Rebecca, wenn die dann kamen, da war aber auch gleich ein anderer Zug drin. Das formt sich so. Das macht dann ab einem gewissen Punkt einfach auch richtig viel Spaß, muss ich sagen.
Und dann, wenn es so zum Ende hinging, irgendwie, dann hat man auch nochmal alle Kräfte mobilisiert und irgendwie auch gemerkt, so, man macht jetzt vielleicht lieber ein paar Dinge selbst und so. Und dann ging es irgendwie am Ende auch zügig.
Ja, also Rebecca hat ja, das erzähle ich immer gerne, hat ja die Bäder gefliest. Wir haben auch super viel in Eigenleistung gemacht.
Ja,
und dann geht das voran. Genau, also ja, weil wir haben sehr, sehr viel auch selber gemacht. Aber ja, man muss auch dahinter her sein und dann geht das.
Ist da jetzt im Restaurant hier mehr Energie drin als, oder eine andere Energie drin als im Pop-Up? So vom Gefühl her?
Ja, schon, weil es, das sagen wir oft bei der Begrüßung, weil es so die eigenen 4 Wände sind. Hm. Also, weil man sich dann doch deutlich stärker und besser mit dem Raum identifiziert, sich irgendwie schon heimeliger fühlt und das einfach deutlich authentischer nochmal nach außen tragen kann. Also, das würde ich schon sagen, ja.
Irgendwie ist es auch wirklich irgendwie so, es spiegelt einfach sehr unsere Persönlichkeiten wider. Ich weiß gar nicht genau, wie das so passiert ist, aber irgendwie, man sieht einfach gefühlt jede Person hier auch wirklich so drin. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, jeder hat ja auch seine Ideen beigegeben. Ich glaube, es ist eine ganz logische Konsequenz, dass wir hier ganz gut reinpassen und der Raum gut zu uns passt.
Wie würdet ihr diese Energie beschreiben?
Ja, ich glaube, also das ist, also so einzeln beschreiben ist ein bisschen kompliziert, aber es ist eher so dieses Gesamte, also wo wir es vorhin hatten von dieser Gastlichkeit und Herzlichkeit vermitteln, dass das einfach ein Teil ist, den wir jetzt beispielsweise im Service so als Selbstbewusstsein in Anführungszeichen mit auftragen können. Also dass wir einfach, dass man uns anmerkt, dass das sehr authentisch ist, dass wir uns hier wohlfühlen mit allem, was dann dranhängt. Also dass diese anderen Aufgaben vielleicht uns leichter fallen oder auch einfach dann besser funktionieren, weil das eben nicht aufgezwungen ist, der Ort, wo wir arbeiten, sondern also ja tatsächlich genau umgekehrt, also den wir selber gestaltet haben oder selber entwickelt und planen durften. Und das ist schon was, was sich dann auch einfach an die Leute trägt.
Wir wissen ja einfach, was wir tun und wir wissen, wo wir sind und wir wissen, wo Dinge sind, was wie wo funktioniert. Es kennt sich hier niemand besser aus als wir aus dem Team. Und ja, grundsätzlich glaube ich, ist das schlicht einfach ein Ort, an dem man Vertrautes findet, trotzdem neugierig sein kann, weil man vielleicht auch im Vertrauten neue Nuancen entdecken kann. Und deswegen ist es hier gleichzeitig entspannt und spannend.
Rebecca, hat sich das Kochen oder die Herangehensweise an Gerichte verändert hier im Restaurant?
Wahrscheinlich ja, weil man hier einfach mit mehr Ruhe und mit mehr oder weniger Störung von außen an diese Sache rangehen kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es sich nicht auch so entwickelt hätte. Also vielleicht auch da gibt natürlich dieser feste Restaurantraum mir auch wiederum ein bisschen mehr Raum, irgendwie mich irgendwie in eine Richtung zu entwickeln, die hier reinpasst. Aber so Entwicklung, das ist ja immer so.
Ja, ich würde trotzdem sagen, dass es sich total entwickelt hat, weil das Ganze jetzt auch einen festen Raum hat. Das macht es nämlich sehr viel einfacher. Auch Fermentationsprozesse und solche Dinge, die einfach Zeit brauchen, intensiver zu nutzen und hier vor Ort, also die Lagermöglichkeiten, das eröffnet ganz viel Raum. Und tatsächlich haben wir ja dieses Jahr erst umgestellt, dass wir das Menü auch mal länger schicken als ein einziges Wochenende, was wir nämlich bis letztes Jahr quasi noch praktiziert haben.
Aber ganz wichtig ist dabei, dass ich würde sagen, nicht nur mein Kochen sich verändert hat, sondern auch, dass wir Menschen dazugenommen haben ins Team, die unsere Küche verändern. Und das ist irgendwie vor allem passiert durch ihn, der seit Mai bei uns ist.
Und fest angestellt.
Und der hier massiv auch Dinge mit verändert. Also wenn gute Leute mit ins Team kommen, dann ist es ja immer so, dann verändert sich alles. Und und er hat da ganz, ganz großen Teil dran und auch einen festen Platz. Ja.
Hat das von deiner Richtung, von deiner Linie ein bisschen abgewichen, als Ian dazu kam, dass du auch mal sagen müsstest, okay, der bringt da andere Ideen, wird anderes Gespür für Sachen rein oder Herangehensweise, und du hast dich da dem geöffnet und gesagt, ja, ich gebe Ian da auch ein bisschen meinen Raum?
Nein, also ich wäre ja dumm, wenn nicht. Mhm. So. Und gleichzeitig passiert das aber beidseitig mit so viel Respekt, dass ich einfach sehe, wo drin er glänzt und wirklich einfach da eine Brillanz reinbringt, die liegt nicht in meiner Kompetenz. Ich kann das nicht. Und vielleicht andersrum auch. Dinge, die mir sehr leicht fallen, kann er vielleicht nicht. Also es ist einfach eine gute Symbiose.
Haben sich Produkte verändert?
Man muss dazu sagen, wir haben ja mit Ian schon länger zusammengearbeitet, weil er gerade in diesem Fermentationsbereich unglaublich stark ist. Und es ist toll, ihn im Team zu wissen. Das fühlt sich auch irgendwie auch so ganz logisch an. Und dass man dadurch, ja, sein Wissen hier vor Ort zu haben, verändert natürlich was, weil das eine ganz andere Dynamik bekommt. Das hat keinen Zwischenschritt. Wir können das direkt beginnen, wenn wir wollen.
Und die Produkte, ob sich Produkte verändert haben. Also es hat natürlich jetzt nicht speziell mit dem Zuwachs im Team zu tun, aber es ist schon so, dass wir auch ein bisschen vielleicht uns vom Dogma loslösen und einfach auch Produkte mit hinzunehmen, die eine hohe Qualität mit sich bringen, aber eben ja vielleicht auch ein bisschen überregional angesiedelt sind.
Warum? Also
ja, vor allem, weil es erstmal hier ein Ort sein soll, der Spaß macht. Und es gibt viele Dinge, die auch Spaß machen, die eben nicht von hier sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir damit brechen, aber man kann eben auch Dinge dazu nehmen und sich nicht untreu sein dadurch.
Das ist gestern auch wirklich als sehr harmonisch empfunden. Also das ist immer dann sehr lokale, regionale Gänge, dann wieder ein bisschen mehr Internationalität drin. Hast du dich selber aus deinem eigenen Dogma so ein bisschen gelöst?
Naja, es ist ja nicht ganz so. Also es ist schon so, dass wir, auch wenn du sagst, es ist ein bisschen ein überregionaleres Geschmacksbild, dann sind das trotzdem Dinge, die wir wirklich ausschließlich mit Produkten schaffen, die wir hier aus der Region haben. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen ein bisschen überregional, dann geht es zum Beispiel um Austern oder eben um Käse. Das sind Dinge, die wir nicht mehr verändern. Wenn wir produzieren, dann passiert das mit Dingen aus der Region.
Wie kommt man, also gestern war es schon ein Gericht, das regionale Curry, was ja im Endeffekt so ein bisschen das Geschmacksbild eines klassischen Currys, aber mit Aromen und Produkten von hier. Wie kommt man auf solche Gerichte, die dann so eine Prägnanz haben?
Das ist schwer zu sagen. Also erstmal ist es ganz viel so Spielspaß. Ich habe einfach riesen Lust drauf, so Sachen irgendwie. Dann hat man eine Idee und dann versucht man, das so zu machen. Und Ja, dann hat es in dem Fall funktioniert. Das ist natürlich schön, aber so das bis dahin und dieses Rumspielen damit, das macht erstmal vor allem Spaß. Und dann ist es auch so, dass das vielleicht auch eine Weiterentwicklung ist, so im Kopf oder auch in der eigenen so Köchin-Persönlichkeit, dass man so die Handschrift dahingehend ein bisschen verändern kann, weil man schon in dem eigenen Tun sehr gefestigt ist, dass es jetzt nicht mehr unnatürlich wirkt, wenn man so ein Geschmacksbild mit aufnimmt. Das braucht aber eine Zeit. Also wenn man jetzt anfängt und dann direkt sagt, keine Ahnung, wir nehmen irgendwie Geschmacksbilder aus der ganzen Welt mit rein, so, dann ist es sehr verwaschen, glaube ich. Also es brauchte eben eine Zeit und auch eine starke eigene Identität in der Küche, bis ich mich bereit gefühlt habe, mich dahingehend so zu öffnen. Es klingt jetzt ein bisschen überlegter, als es war. Ja.
Du hast ja sehr spät auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen den Beruf der Köchin erlernt. Fühlst du dich jetzt hier mit dem Restaurant und auch den ganzen Prozessen und den ganzen Menüs kochen mehr angekommen als vorher oder eigentlich schon richtig angekommen in deinem Beruf?
Ja, also richtig angekommen in meinem Beruf fühle ich mich sehr. Fühlte ich mich wahrscheinlich schon immer. Aber trotzdem fühle ich mich nicht so am Ende in dem Entwicklungsprozess. Also ich bin einfach irgendwie aufgeregt. Da kommt noch viel.
Wie behält man sich diese Neugier?
Das weiß ich nicht. Passiert zufällig und ich hoffe inständig, dass es für immer so bleibt.
Gerade schon erwähnt, das haben wir damals in der ersten Folge auch schon drüber gesprochen, ist, dass ihr früher immer die Menüs kochen so relativ spontan war und auch immer sehr viel Veränderung drin war und das auch viel puren Stress und Adrenalinschub. Ich glaube, in dieser SWR-Doku kommt es auch ein bisschen rein, wo ihr das Menü zum ersten Mal kocht. Ist das ganz gut, dass es jetzt mal das Menü länger läuft und auch mal Ruhe reinkommt oder fehlt dir so ein bisschen dieser Nervenkitzel und dieser Druck immer hinten dran?
Nee, also das mit dem Nervenkitzel, das hatten wir jetzt lange und es ist irgendwie ganz gut, dass das mal aufhört. Und so richtig aufgehört hat es ja erst irgendwie vor, keine Ahnung, 2 Wochen.
Ja, wir haben eigentlich Anfang des Jahres gesagt, dass das jetzt mal aufhört und dann haben wir recht schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht klappt und sich die Gerichte doch viel schneller verändern und die Menüs dann doch Ähnlichkeiten haben. Oder sich vielleicht sogar gleichen, aber eben nie dasselbe geschickt wurde wie vorher. Das passiert immer noch ein bisschen, aber wir bremsen uns da mehr. Und das ist, glaube ich, auch eine Notwendigkeit bei gewachsenem Team. Wir merken einfach auch, dass wir noch besser sein können, wenn die Abläufe für jeden klarer sind. Weil das ganze Team funktioniert immer gut, auch in diesen stressigen Situationen. Aber wenn wir die Abläufe können wir entspannen durch Klarheit.
Ja, also da muss ich fast sagen, dass ich mich entschuldigen muss. Das war schon wirklich eine harte Zeit, glaube ich. Und in meinem Kopf funktioniert das immer alles ganz gut. Und das funktioniert ja dann auch leider sozusagen immer sehr gut. Das heißt, wenn sowas irgendwie funktioniert, ja, dann sehe ich erstmal keinen Grund, das zu ändern. Schneide vielleicht nicht richtig mit, wie stressig das für alle um mich herum ist, das irgendwie abzupuffern, meine wilden Ideen.
Wie kam die Entscheidung? Also von wem ging sie aus, den Puls zu geben, mal Menüs länger laufen zu lassen und weniger Rotation und Veränderungen drin zu haben?
Ich glaube, aus dem gemeinsamen Gespräch. Also man beobachtet dann auch im Menü, dass Gäste teilweise gar nicht die Möglichkeit haben, also niemand kommt alle 2 Wochen oder jede Woche ganz die Möglichkeit haben, eigentlich alles zu probieren oder vielleicht auch zu sagen, das war so gut, ich möchte es gerne nochmal probieren. Das sind ja Dinge, die man selber auch vom Essen gehen kennt. Manchmal geht man wohin, um genau eine Sache zu essen. Und ja, so ein bisschen Spontanität haben wir ja nach wie vor. Gänge können sich durchaus von einem auf den anderen Tag dann auch mal durch einen neuen ersetzt werden. Das ist auch ganz klar, wenn man saisonal arbeitet, Das muss man. Wenn das dann aber nicht immer das ganze Menü ist, dann ist das schon auch schön.
Wie ist das für die Gäste aus euren Pop-Up-Zeiten? Wie haben die sich im Restaurant gefunden? Merken die eine Veränderung? Haben die es kommuniziert?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also, das sind viele Dinge, die da irgendwie rückgemeldet werden. Das ist schon auch das, also, dass man uns anmerkt, und das ist jetzt wieder das, was wir vorhin schon hatten, dass der Ort hier der passende ist. Also, dass die uns als Team anmerken, dass wir uns hier sehr heimisch fühlen und entsprechend das auch nach außen transportieren. Aber auch, wenn man es jetzt in Anführungszeichen nur auf das Menü oder die Speisen bezieht, dass auch da eine Weiterentwicklung oder halt eine Veränderung rückgemeldet wird. Also, das merken wir schon.
Sehr oft.
Ja. Ich glaube auch für Gäste aus Pop-Up-Zeiten, Gästinnen, und ich würde sagen, da haben wir sehr viele mitgenommen, ist es total spannend, diesen Prozess auch über Jahre einfach begleitet zu haben und zu begleiten.
Wie schauen so die Koblenzer Gastronomen auf eure Transformation?
Müssen wir, glaube ich, die Gastronominnen selber fragen. Ich glaube, grundsätzlich ist das, was wir machen, für Koblenz gut und schön und wird auch von unseren KollegInnen so gesehen.
Hatten Pop-Up-Gäste auch Bedenken, dass es vielleicht jetzt so ein bisschen aufgrund des Ortes, des Interieurs und auch gerade wegen der Auszeichnung, Entdeckung des Jahres, zu förmlich wird?
Zumindest haben sie es uns nicht gesagt. Wir haben eigentlich durch die Art, wie wir das Ganze machen, eigentlich auch dafür gesorgt, dass es keinen Grund gibt, das irgendwie anzunehmen. Und ich glaube, das ist das A und O. Also, dass wir von der Gastlichkeit, auch von unserer Arbeit, also jetzt bezogen auf das, was Richard und ich machen, eigentlich nichts verändert haben. Also das hoffentlich nicht.
Glaube ich auch.
Ich glaube auch, es ist zu verstehen, dass das, was wir wollen, auch, ja auch genau das nicht ist. Irgendeine übertriebene Förmlichkeit. Hier soll man keine Angst haben, ob man jetzt das richtige Besteck gerade zur Hand genommen hat oder nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass da aus Gästinnen und auch aus Pop-Up-Gästinnen-Sicht auch, dass es da auch ein Vertrauen gibt.
Hattet ihr Bedenken, dass sich Gäste ändern? Also gerade zum Beispiel Anfang gesagt, dass die Reservierungen durch die Decke gehen aufgrund der Auszeichnung und dann kommen da Menschen hin, die haben kennen euch überhaupt nicht von der Pop-Up-Zeit und haben vielleicht eine ganz, ganz andere Erwartungshaltung als das, was ihr überhaupt als Produkt abliefert.
Wir haben da keine Angst vor, aber das haben wir natürlich schon festgestellt, dass sich auch im Klientel ein bisschen was verändert hat, was einfach nur uns auch geschult hat, auch am Tisch selber vielleicht nochmal deutlich zu machen, wer wir eigentlich sind und was einen hier erwartet.
Und es haben sich auch gute Dinge entwickelt daraus. Also es war natürlich eine Erwartungshaltung, kam von Menschen an uns, die vielleicht zu einer guten oder positiven Veränderung geführt hat, an die wir aber einfach nicht gedacht haben. Also wir wurden schon auch geschult eben von den Menschen, die bei uns waren und uns auch irgendwie erklärt haben, so, oder was sie sich wünschen. Ja, das ist natürlich nur, weil es vielleicht anders ist als das, was wir vorher gemacht haben, auch überhaupt nicht schlecht. Es darf natürlich auch jede Art von Mensch irgendwie einen Wunsch an uns rantragen.
Zumal das ja, wir stellen uns ja nicht auf den Kopf und verändern das, sondern das sind ja feine Nuancen, wo wir sagen, ja, stimmt, da ist eigentlich was dran. Lass uns doch da das auch, lass uns das jetzt so machen, das ist doch noch besser.
Genau.
Was waren so die schönsten Momente mit Gästen bisher? Gab es so Abende, Momente, wo ihr gesagt habt, wow, das ist mal...
Ja, tatsächlich hatten wir neulich den 20. Besuch eines Stammgast-Gästin-Paars und dann gab es quasi einen Geburtstagskuchen für quasi den 20. Besuch, also erst seitdem wir hier vor 2 Jahren eröffnet haben. Und das ist einfach, also jetzt so eins von vielen Dingen, ach, wo man einfach merkt, dass die Leute sich wohlfühlen und tatsächlich dann auch irrsinnig oft hier sitzen und das auch jedes Mal genießen und wiederkommen wollen. Und das, ja, das war einfach sehr, sehr schön.
Ich finde auch, also ich würde sagen, das wäre mir sofort auch eingefallen, aber wir haben sehr viele Stammgast-Gästinnen-Situationen, die dann wirklich auch schön sind, wo man auch merkt, man kennt sich beiderseitig schon viel besser als vor einem oder vor zwei Jahren und man kann deswegen auch nochmal viel individueller auch auf Dinge eingehen. Das ist total schön.
Ja, und was für ein Geschenk, dass einfach Leute kommen und wiederkommen.
Sind die Koblenzer ein bisschen dankbarer darüber, weil ihr seid einzigartig vermutlich in der Gastronomie-Szene hier, dass sie so einen Ort haben, den man vielleicht sonst nur in Berlin, Paris, London finden würde?
Ich sage das ganz optimistisch, ich sage ja. Und zwar glaube ich, dass das eine ganz schöne Art ist, einen Abend zu verbringen, den man vielleicht andernorts schon auch mal erfahren hat und sich deswegen freut, dass es vor der eigenen Haustür ist oder die man vielleicht hier kennenlernen darf.
Schafft ihr Anspruch, also da kommen jetzt vielleicht Leute hin, die kennen solche Konzepte überhaupt nicht, die sind nicht groß gastronomisch auf Reisen gewesen und kommen hier hin und sehen etwas, was komplett von dem abweicht, was sie in einem klassischen Gasthaus hier in Koblenz bekommen würden. Und dann fahren sie woanders hin, vielleicht mal in die Metropole, gehen an ein ähnliches Konzept und haben direkt so eine Messlatte, mit der sie euch dann vergleichen und das Restaurant vergleichen.
Ja, das wäre doch toll.
Gibt's auch. Also, haben wir auch schon rückgemeldet bekommen.
Wir sind
eine gute Messlatte.
Kann gut weg.
Da stehen wir auf jeden Fall ganz selbstbewusst hinter.
Ich schaue immer bei vielen Restaurants so ganz unregelmäßig, früher mehr, heutzutage nicht mehr so stark, bei Google-Rezensionen rein. Nicht, weil ich das ernst nehme, sondern weil ich mal so wissen will, wie entwickeln sich so manche, was gibt es so an Feedback und an Befindlichkeiten. Und auch bei euch, selbst jetzt, bevor man jetzt quasi alle negativen Bewertungen wegklagt in Deutschland, mögen euch die Gäste. Es ist immer nur super euphorisch. Da ist nichts irgendwie durch, was, wo jemand Details sucht oder seine Befindlichkeiten auslebt darin. Warum kommt das, dass die Menschen euch so mögen und auch so unterschiedliche Menschen euch mögen?
Ich glaube, weil wir auch die Menschen mögen.
Ja, und ich glaube, wir geben auch Gelegenheit, im Laufe des Abends auch durchaus Kritik an uns zu üben. Also es ist, wer sind wir denn, dass auch vielleicht jeder Gang jedem immer schmeckt? Gefällig wollen wir wirklich nicht sein. Wir wollen ein Ort sein, an dem man sich wohlfühlen kann und an dem man Dinge entdeckt und vielleicht auch mal an einer Sache aneckt. Das gehört doch bei Geschmack. Also wenn ich nicht anecke, wenn ich was schmecke, dann ist es doch auch langweilig.
Ihr habt nach der Krise der Pandemie eröffnet und mitten in der nächsten Krise, bedingt durch gesteigerte Kosten, Personalmangel, Personalkosten und eine sehr schlechte Gästeauslastung überall im Land. Macht sowas sattelfester, so von Krise zu Krise dann auch den Optimismus zu haben, ein Restaurant zu eröffnen und darin auch zu bestehen und auch mit den Problemen?
Also diese Krisen sind natürlich sehr starke Krisen gewesen, aber ich denke, Gastronomie ist nie ein Bereich, in dem man sich irgendwas ausdenkt und daran dann einfach festhalten darf. Das ist eine Branche, die einfach mit Wandel generell viel zu tun hat. Man muss, glaube ich, sehr offen sein, man muss sehr schnell entscheiden, man muss sich selbst hinterfragen und irgendwie so spüren, was gerade gewünscht wird. Und deswegen würde ich sagen, jeder Abend, alles, was man gemeinsam macht und vielleicht auch jede Krise, aber auch jede gute Zeit irgendwie macht einen sattelfester. So.
Keine schlaflosen Nächte gehabt, wenn man eigentlich nur noch die Horrormeldungen von Produzentinnen und Produzenten und Winzern hört und liest und mit denen spricht.
Also die Lage insgesamt, das hört man ja schon, auch in der ganzen Branche, ist durchaus angespannt. Und auch wir merken das, das muss man ganz klar sagen. Aber am Ende ist doch das, was die Gastronomie bietet, was auch jeder regelmäßig sucht, vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig suchen kann wie noch vor 10 Jahren, ich weiß es nicht. Und deswegen glaube ich, wenn man ein Ort sein kann, an dem Leute vielleicht auch alles an Krise mal für eine kurze Zeit vergessen können, dass das auch ein Ort ist, der besucht wird.
Ja, und gleichermaßen auch, dass man selber dafür offen ist, dass man auch Dinge entsprechend anpasst. Also, dass man nicht sagt, okay, das, was wir jetzt machen, irgendwie Kopf durch die Wand und wir halten daran fest und das wird schon wieder sich alles geben, sondern dass man da, wie eigentlich auch in anderen Dingen oder in vielen Dingen, die wir hier machen, einfach das reflektiert betrachten kann. Und das ist, glaube ich, schon auch das A und O.
Ja, muss. Und das ist was wir im Pop-Up, zu Pop-Up-Zeiten gelernt haben. Sich auf Situationen einstellen, die nehmen, wie sie sind. Wenn dann, ich habe kein gutes Beispiel, aber wenn es in Location X das nicht gibt, dann muss man das eben anders lösen.
Wir kommen jetzt auf ein anderes Thema. Mittwochs und donnerstags hattet ihr vorher eine Weinbar und habt sie jetzt, glaube letzte Woche, vorletzte Woche, in ein Esslokal respektive à la carte Abende umgewandelt. Und freitags und samstags gibt es immer noch das große Menü. Warum diese Umwandlung von der Weinbar in so ein à la carte Esslokal-Konzept an den Mittwochs und Donnerstagen?
Also vielleicht fange ich mal an. Aus Küchensicht ist es auf jeden Fall so, dass das, was wir am Wochenende im Menü auf den Tisch bringen, ich würde sagen, das Beste ist, was wir können zurzeit. Und irgendwie erschien es mir plötzlich so großer Quatsch zu sein, das ans Wochenende zu binden. Irgendwie so diese, wir haben ein paar Gerichte, würde ich sagen, die sind wirklich gut. Und die nur am Wochenende im Menü zu integrieren, ist ja regelrecht schade. So, und irgendwie habe ich früher immer dran festgehalten, dass das Menü was Besonderes bleibt, aber eigentlich muss natürlich jeder Abend was Besonderes sein. Und wenn so Sachen wie eben die Gerichte vom Wochenende unter der Woche auch dazu führen können, dass es für die Leute was Besonderes ist, dann ist es ja das Allerbeste, das irgendwie auch anzubieten. So, das war.
Genau, ja, und was wir gemerkt haben ist, also ich meine, dieser Begriff Weinbar, den haben wir gewählt, einfach ja, um was zu schaffen, aber auch schnell gemerkt, dass das nicht als die in Anführungszeichen klassische Weinbar genutzt wird. Also die Leute relativ schnell auch dazu gegangen sind und dann wir irgendwie in der Konsequenz auch, dass sich das mehr wie ein klassisches Restaurant gefühlt hat, aber eben anders hieß. Und dann war es irgendwie auch ein Stück weit logisch, dass man das verändert, also vom Begriff.
Ja, also genau, wir haben da teamintern schon länger drüber gesprochen, eigentlich dann auch immer von Weinbar mit Bistro-Küche, was eben auf dieses kleine à la carte anspielte, das so benannt. Und auch da ist das kein Bruch, der jetzt stattgefunden hat, denn jeder, der an einem Mittwoch oder Donnerstagabend hierher kommt, um ein Glas Wein zu trinken und vielleicht irgendein kleines Barfood dazu zu haben, der findet diesen Ort hier. Er findet auch nach wie vor ein à la carte Menü. Ganz ähnlich wie vorher. Er hat aber jetzt auch noch neben mehr offenen Weinen, die wir jetzt anbieten, die Option eben auch ein Viergang-Menü oder ein Sharing-Menü zu wählen.
Müsst ihr euch im Kopf immer, ist das ein Switch umzustellen zwischen Mittwoch, Donnerstag und dem Freitag und Samstag oder ist das fließend?
Es ist jetzt auf jeden Fall fließender, als es noch vorher war. Und vorher war es ja auch in diesem kleinen à la carte Menü, also das Schreiben des à la carte Menüs hat mich schon auch manchmal so vor eine Aufgabe gestellt, die ich ja mitunter als schwierig empfunden habe, weil es was sein muss, was einer Weinbar jetzt in meinem Verständnis nahe kommen muss oder gerecht werden soll, aber eben auch die Leute dann zufrieden macht, die hier hinkommen, um einen Restaurantbesuch zu erleben. Das ist jetzt deutlich einfacher.
Und trotzdem glaube ich, dass das große Menü Freitag und Samstag auch nochmal so im Tagesablauf ein bisschen, wie soll ich sagen, ich wollte jetzt choreografierter sagen, aber wir haben uns das ja nicht so aufgeschrieben und so, aber da es funktioniert schon noch ein bisschen anders, würde ich sagen.
Das ist ruhiger, rhythmisierter,
muss man schon sagen. Also das, ich meine, man hat halt weniger Dinge, die unvorhergesehen passieren, weil es ja diesen ganz festen Ablauf gibt. Und allein die Tatsache, dass alle um 19 Uhr starten gemeinsam und eben Mittwoch und Donnerstag nicht und je nach Gruppengröße dann eben schon recht viel gleichzeitig oder vielleicht auch mal weniger gleichzeitig passiert, allein das lässt eben diesen Rhythmus Freitag, Samstag entstehen, der ja eben Mittwoch, Donnerstag immer anders ist.
Unterscheiden sich die Gäste zwischen Weinbar-Esslokal und den Menüabenden?
Eigentlich nicht.
Nein, ich würde auch sagen, es ist einfach immer wirklich ganz schön heterogen.
Wir haben vorher schon ein bisschen Vorgespräch genau darüber auch geredet. Ist das wichtig, so mit dem à la carte dann Mittwochs, Donnerstags auch so eine Niedrigschwelligkeit für den Gast zu gestalten und auch das sich an die Besuchsgewohnheiten der Gäste auch ein bisschen anzupassen?
Total. War auch immer die Idee hinter dem Weinbar-Konzept, das sich jetzt entwickelt hat. Einfach, ich möchte unter der Woche, also aus ganz subjektiver Sicht, unter der Woche gibt es wenige Wochen, an denen ich Zeit habe für ein großes Menü. Aber eigentlich fast nie. Und ich möchte ein bisschen spontaner entscheiden können, ob das heute der Tag ist, an dem ich essen gehe. Und ich möchte vor Ort vielleicht auch spontaner entscheiden können, wie ich meinen Abend gestalte. Ob ein Glas Wein und eine Kleinigkeit und dann gehe ich wieder heim. Oder ob ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit mitgebracht habe und mir 4 Gänge plus X servieren lasse.
Ich habe im Vorfeld der Recherche eine Doku vom SWR über euch gefunden. Und die hieß Spitzengastronomie in Teilzeit. Da ihr ja alle noch neben dem Schlicht andere Hauptberufe ausübt. Rebecca, bist du immer noch Köchin bei dem Metzger?
Also ich bin da jetzt im Moment noch so ein bisschen aushilfsmäßig, auch um den Koch einzulernen, sage ich mal, der da jetzt arbeitet. Aber ich kann ganz irgendwie happy sagen, dass ich jetzt seit einem Monat.
Tatsächlich seit einem Monat.
Seit einem Monat in Vollzeit in meinem Restaurant arbeite.
Ja, und was wir daran jetzt auch sagen können, ist, dass wir eine Küchencrew haben, bei der 3 von 4 Leuten Vollzeit im Restaurant angestellt sind. Das ist eigentlich das ziemlich cool.
Doch schon wie in einem richtigen Restaurant.
Ihr habt ja immer schon vorher keine konventionellen Öffnungszeiten für ein Restaurant gehabt, auch weil ihr manchmal wochenlang auch dann mal eine Woche nicht aufhabt, sondern es gibt keinen Rhythmus da drin. Aber fühlt sich das für euch beiden, also für Marc und Richard, für dich so wie Teilzeitrestaurant an?
Ja, für mich, ich habe eben schon mal dieses Sportteam-Beispiel bemüht, das hat eben, glaube ich, nicht so gut funktioniert, aber für mich fühlt das an wie so, also wenn jemand für den Fußball brennt und einfach Mittelstürmer seines Vereins ist, dann steht er einfach am Wochenende auf dem Platz und der kommt auch zu jedem Training. Und genauso ist das auch hier, man freut sich drauf.
Ich bin kein Fußballer, aber im Herzen, ja. Ne. Stimmt schon sehr. Also das ist einfach... Ja, genau das, also was Richard gerade gesagt hat.
Wie geht man mit so einer 2 Aufgaben, wie kommt man damit zurecht, also eigentlich einen Hauptberuf zu haben und dann auch noch an den Wochenenden, respektive unter der Woche noch abends ein Restaurant mitzugestalten?
Das wird zunehmend anspruchsvoller, weil das schlicht fordert. Grundsätzlich ist das aber was ich eigentlich sehr, sehr schätze und mag, weil diese beiden Berufe sich auch völlig voneinander unterscheiden. Und als Musikwissenschaftler sitze ich eher am Schreibtisch vor Texten, seien es Notentexte oder Texte, und bin eher für mich mit meinen KollegInnen. Und das ist im Restaurant natürlich ganz anders.
Ja, es ist vor allen Dingen der Kontrast. Genau, also dass das wirklich einfach super unterschiedlich in der Art der Arbeit ist, in der Art der Aufgaben, auch in der Art der Belastung, also jetzt der körperlichen, der Belastung des Kopfes, und entsprechend ergänzt sich das gut.
Seht ihr euch noch so als Quereinsteiger in der Gastronomie? Oder ist es mittlerweile schon so viele Jahre dabei, dass es schon...
Ich verbinde nur Gutes mit dem Begriff Quereinstieg.
Ja.
Ihr seid auch personell gewachsen mit Marco und Ian. Beide gestern Abend mal kennenlernen dürfen und auch beobachten. Das ist immer spannend, wie die sich in der Küche bewegen. Marco ist euer erster Auszubildender. Das ist nochmal ein ganzes Stück mehr an Verantwortung und Aufgabe zum eigentlichen Geschäft. Wie kam es dazu? Ich glaube, ein bisschen haben wir es ja schon angerissen.
Das ist irgendwie ein Werdegang von Marco, der, wie ich finde, gut zu uns passt. Marco und Anna, die uns auch im Service unterstützt, sind zu Pop-Up-Zeiten als Gästin bei uns gewesen. Dann Stammgästin und Stammgast geworden. Immer mit viel Begeisterung. Also man hat immer auch gemerkt, das holt die voll ab. Das war irgendwie schön, sodass man sich danach dann auch mal vielleicht nochmal unterhalten hat. Und dann kam irgendwann die Idee auf, dass Anna vielleicht im Service uns ein bisschen unterstützt. Und dann kam Markus' Idee auf, zu sagen, ey, ich würde gerne einfach in der Spülküche stehen, spülen und durchs Fenster euch zuschauen. So, und dann, ja, klar, gerne, okay. Und dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Und dann hat Marco die große Entscheidung getroffen, Ende letzten Jahres, seinen Job in einem Unternehmen, in dem er sehr lange gearbeitet hat, an den Nagel zu hängen und auch einfach nochmal auf Reset zu drücken. Und das hat uns sehr imponiert, auch ein bisschen an Rebecca erinnert und deswegen sehr gefallen und es ist schön mit ihm.
Was willst du dem alles mitgeben, Rebecca, in der Ausbildung?
Was ich ihm mitgeben will? Ach, das ist schwierig. Also vor allem darf man ja nicht auflegen, was man selbst irgendwie sein will. Ich glaube, das Wichtigste ist in so einem Küchenteam, dass man jedem Menschen den Raum lässt, sich selbst zu entwickeln und dahin zu gehen, wo man hingehen will. Auch ihm die Freiheit zu lassen, zu finden, was er sein will. Ja, und das versuche ich.
Verändern so zwei neue Mitarbeiter so die Atmosphäre im Team? Weil die kommen mit ganz anderen Einstellungen, Geschmäckern, Ideen, Gesprächen, Gedanken zu euch rein?
Man wird selbst einfach gefordert. Also ich wurde schon ziemlich gefordert, auch in meiner Rolle, ehrlicherweise auch in meiner Rolle als Küchenchefin, als Frau einfach mit zwei Männern in der Küche, was überhaupt nicht heißen soll, dass die beiden irgendwie nicht wirklich sehr, sehr respektvoll sind und sehr einfach, ja, toll im Umgang miteinander. Aber eben, es gibt so Kleinigkeiten, die vielleicht, ja, die irgendwie unterschiedlich sind, irgendwie in der Art und Weise, wie ich meine Ansagen mache. Ich sage vielleicht einmal zu viel bitte oder vielleicht könntet ihr. Ich meine natürlich, macht das halt, aber ist irgendwie nicht meine Art, das so zu sagen. Und da mussten wir uns erstmal finden.
Ja, und grundsätzlich wird aber so in der Gesamtatmosphäre, würde ich sagen, hat sich gar nicht so viel verändert. Also wir versuchen immer, wir haben immer schon jedem zugehört, der hier beiträgt und wollen, dass sich jeder hier wohlfühlt, der hier arbeitet. Und das hat deswegen auch mit Marco und Anna, das ist einfach auch Freundschaft, die uns da auch verbindet. Auch wenn wir uns vielleicht nicht so lange kennen wie Lisa, Marc, Rebecca und ich. Und auch mit Ian, das ist auch einfach witzig. Ist auch einfach schön, wenn man gemeinsam lacht. Es gibt so ein paar teaminterne, richtige blöde Laien, da freuen sich einfach alle drüber.
Rebecca, wie ist das denn für dich? Du hast dann vier Hände mehr in der Küche, die auch alle entweder Anfang in der Ausbildung sind oder einfach schon jahrelang als Koch gearbeitet haben. Wie kommuniziert man seine Ideen von neuen Gerichtmenüs und nutzt dann diese beiden Menschen mehr in der Küche, um das auch umzusetzen?
Ja, wirklich auch von Anbeginn der Idee. Und das ist ganz schön. Also ich bin ja überhaupt nicht festgefahren. Ehrlicherweise, ich habe sowieso keine Rezepte. Das heißt, wir können irgendwie Rezepte entwickeln und noch mehr. Ich habe das ja auch noch nie gemacht vorher. Auch selbst wenn ich wenn wir was länger auf der Karte hatten, habe ich eigentlich nie ein Rezept aufgeschrieben dazu. Das würde ich sagen, ist eine schöne Neuerung. dass wir jetzt mal irgendwie ein Rezept aufschreiben. Ja, so, die beiden finden das irgendwie ganz toll, wenn ich so eine neue Idee anbringe und dann machen wir eben das Gericht.
Wir kommen auf die letzten Fragen. Es sind noch ein paar einige, es sind jetzt ein paar. In dieser Doku des SWR, Rebecca, hast du zum Schluss etwas gesagt, dass man jetzt ein bisschen gucken muss, dass dieses Konzept schlicht jetzt ein paar Jahre sehr gut läuft, aber dass man dann schauen muss, dass man am Zahn der Zeit bleibt und schauen muss, wie und wo es weitergeht. Das hörte sich an, als würdest du nie ankommen irgendwo und dass du immer guckst, so wo geht's eigentlich schon in ein paar Jahren die nächste Abzweigung wohin. Mhm. Warum kommt das?
Wann oder warum?
Woher kommt das von dir?
Ach, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, das ist grundsätzlich so in meinem Leben und meinem Denken, dass wenn Dinge ja vorbei sind, dann sind die auch eben vorbei. Also ich habe überhaupt keine Problematik mit Loslassen oder so, was überhaupt nicht heißt, dass ich hier jemals loslassen will. Das ist gerade wirklich einfach, also ich finde es sehr, sehr gesund, wenn man auf Dinge guckt und dann einfach beurteilt, wie sind die, wie stehen die gerade im Saft, so ist das jetzt was Gutes oder nicht? Und wenn sich Dinge verändern müssen, weil es jetzt so ist, dann ist das gut. Veränderung ist immer gut, Stillstand ist immer ein Problem.
Gibt es in deinem Kopf schon so ein, zwei Ideen, die man erstmal dann so zur Seite parkt, so als Option für die Zukunft?
Boah. Nee, nichts Konkretes. Du würdest sagen, doch?
Doch, ich würde sagen, doch. Denn so, klar hat man Spinnereien im Kopf, wie man das weiterentwickelt. Natürlich. Und ich glaube, die nächsten Schritte sind klar. Und dann muss man schauen, wo man steht und wann man vielleicht den oder den Schritt tut. Aber es gibt Ideen, die wir in verschiedener Weise immer mal dann auch so ausprobieren, einfließen lassen, gucken, klappt das nicht. Und wo man dann auch zu gegebener Zeit schauen kann, machen wir das, machen wir das nicht. Ich würde sagen, es gibt immer viele Ideen und auch vielleicht ein paar Spinnereien, Träumereien. Das ist doch wichtig.
Würdest du Rebecca gerne nochmal woanders kochen? So als kleinen Ausflug?
Nö. Also ich habe letztes Jahr im Sommer ein Praktikum gemacht, nochmal in Wien, in einem meiner Lieblingsrestaurants. Das war fantastisch und es war trotzdem so, dass ich gedacht habe, ach, irgendwie jetzt so richtig brauche ich das irgendwie nicht mehr. Mir bringt es sehr, sehr viel immer, wenn andere zu uns kommen oder wir mal woanders sind, aber als Team, als schlicht irgendwie mit anderen Leuten kooperieren, das ist immer total spannend, das ist super interessant, aber auch da kann ich schon mittlerweile wirklich mit einem ganz großen Selbstbewusstsein stehen und ich weiß einfach, dass wir ziemlich gefestigt sind in dem, was wir hier machen. Mhm. Und jetzt woanders kochen, im Sinne von in einem anderen Restaurant, also Raum, keine Ahnung, wenn es muss, dann ja, aber jetzt nochmal für jemand anders kochen, niemals.
Ist die Freiheit, die du dir erarbeitet hast mit dem Restaurant, zu groß?
Ja, das ist auch einfach, ich finde auch einfach oft Dinge doof, wenn man mir dann sagt, mach das so und dann gefällt mir das überhaupt nicht, glaube ich, kann ich nicht mehr so gut.
Hast du denn neben dem Alltagsgeschäft immer noch genug Raum hier zur Weiterentwicklung, wo du andere Dinge ausprobieren kannst? Und
ja, ich glaube wirklich jetzt vor allem auch total. Also dadurch, dass ich jetzt einfach jede Menge Zeit verbringen will, also jede Menge, nämlich alle, die ich will, jede Stunde, die ich hier sein will, kann ich jetzt hier sein. Das ist ziemlich gut. Und da kann wirklich auch viel passieren und macht den Kopf auch wieder wirklich frei. So.
Ist es das größte Glück, als du gerade gesagt hast, dass du jetzt deinen eigentlichen Hauptberuf an den Nagel hängst und dass du dich voll auf das Restaurant hier konzentrieren kannst? Ist es nach den ganzen Jahren mit den Praktika und der Ausbildung und den ganzen Anstellungen so der Gipfel, so endlich selbstbestimmt alles machen zu können, ohne dass jemand anderes dir etwas im Konzept oder in der Richtung vorgeben kann?
Ja, also so richtig viel im Konzept und so in Richtung vorgeben. Also ich bin ja schon lange nicht mehr so angestellt, dass ich wirklich, ich sag mal, Befehle befolgen muss jetzt klassisch. Das ist ja schon Jahre her. Aber ja, es ist natürlich das größte Glück, dass ich hier ganz selbstbestimmt arbeiten darf. Und auch wirklich, dass Leute kommen. Hä, wie cool. Also, ist ja total krass, dass man hier einfach, ja, das so macht und dass Leuten gefällt und dass sie hier reinkommen und dann hier sein wollen.
Und dann habe ich gestern erfahren, kommen auch mal berühmte Dänen vorbei.
Ja, das war so ein bisschen da. Das ist eine absolut abgefahrene Geschichte. Wir sind sehr selig eingeschlafen. Wir haben einfach einen Anruf bekommen und jemand hat reserviert und auch den Namen gesagt. Und ja, wir freuen uns über jeden, der kommt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir immer Ausschau halten, wer das denn sein könnte. Das ist ja Quatsch. Und das hat man recht schnell gemerkt. Die drei Herren, die sind gut aufgestellt, die kennen sich gut aus in Sachen Wein, Geschmack, Essen. Und dann haben wir nach dem Service so gesagt, oh, das war irgendwie richtig schön und krass. Die waren alle drei aus Kopenhagen und haben erzählt, dass sie da 50 Jahre lang eigentlich auch Gastronomie betrieben haben. Jetzt lass uns doch nochmal genau schauen. Irgendwie der Name ist gar nicht so unbekannt, aber wer ist denn Erwin Lauterbach und wer ist Hans Beck Thomsen und wer ist eigentlich Jan Hurtigal? Und dann ist uns schon die Kinnlade runtergefallen, verbunden mit dem Feedback, was wir bekommen haben. Mhm. Das war einfach ganz großartig und wertschätzend.
Wie war das Feedback? Was haben die gesagt?
Gute Dinge. Das ist jetzt, das weiß ich nicht. Die haben sehr nette Sachen gesagt. Das ist sehr schön. Das hat uns sehr gut schlafen lassen. Also vielen Dank an der Stelle.
Ich habe nur eine einzige Frage an euch. Gibt's einen Traum fürs Schlicht? Arbeitet ihr auf irgendwas hin?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, den gibt's. Und inzwischen sind wir auch mutiger geworden, das auszusprechen, weil wir natürlich auch versuchen, so ein bisschen uns zu definieren und zu bleiben, was wir sind. Und trotzdem das Gefühl haben, dass wir das gut machen und dass das auch anerkannt werden darf.
In der Form eines Eintragungs, in einem Buch zum Beispiel.
Ja, immer gerne. Also wir sagen, es darf jeder kommen, wir heißen jeden herzlich willkommen. Und wenn der am Ende Tester für irgendwas ist und das schön findet und sich wohlfühlt bei uns, dann freuen wir uns, wenn er das auch so die Anerkennung findet.
War das mit der Auszeichnung im Gourmillot auch so ein bisschen so, ja, man hat da was in der Hand? Also gibt das Selbstbewusstsein für solche Abenteuer und für solche Ziele?
Ja, das war ja natürlich eine totale Wertschätzung. Also es war sogar ein bisschen drüber. Also so, wir haben ja gerade erst angefangen gefühlt. Es war eine absolut enorme Wertschätzung.
Total. Auch weil man rückblickend jetzt so sagt, okay, das hat schon die Wertschätzung erfahren und ich sag jetzt mal so, was wir jetzt machen, ist einfach noch viel mehr on point. Und dann ist so ein Feedback wie vor ein paar Tagen, das ist dann eigentlich auch richtig gut.
Marc, Richard, Rebecca, vielen Dank für dieses Gespräch und für die Weiterentwicklung, die Geschichte der Weiterentwicklung vom Schlicht. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir nochmal durften.